der Zeit, wo noch nicht alles geixt wurde, also einzeln aufgenommen wurde, ich stand immer neben irgendwelchen versierten Sprechern und habe geguckt und so. Und dann haben wir gemeinsam einen Take gesprochen und ich habe es verkackt und er musste es nochmal machen, meinetwegen.
Da lernt man schnell, gell?
Dann lernt man schnell oder auch diese Nonchalance zu sagen, so, hey, ist doch kein Problem, du lernst es doch gerade erst noch. Ich mache das gern 5-mal. Überhaupt kein Problem. Und das meinten die ehrlich. Das war halt so. Ja? Ich meine, es war ein Kind. Ich war ein Kind. Woher soll ich es denn besser wissen? Ja? Wenn du dann später einsteigst als Schauspielschüler oder noch älter, dann verlangen die natürlich eine gewisse Versiertheit, aber so, jeder kannte sich, jeder hat irgendwie einem anderen mal geholfen beim Sprechen.
Schenken wir noch eine.
Kleiner Alarm, mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein bisschen unsauber.
Rhythmus ein bisschen schneller.
Eine noch für den Boden geschwommen.
Vorne kleine, klein.
Part 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hahn 4, aber weich rein.
Danke.
Wahnsinn. Ich freue mich so sehr, dass wir es endlich geschafft haben. Ich weiß nicht, wie viele Monate, vielleicht können wir schon Jahre sagen, versuchen wir zusammenzukommen.
Ja, wir haben schon oft bei dir angefragt, Johannes.
Ja, ihr könnt vormittags, ich kann nachmittags, schon ist wieder der nächste Monat und dann ist wirklich, ich freue mich umso mehr, dass es heute geklappt hat.
Ja, und wir uns
Du bist
erst.
Ja ein richtiger Hart 4, also Fan ist übertrieben, aber du hörst ja wirklich
ich weiß
fast
nicht,
jede
ist man,
Folge.
Ist man ein Fan, wenn man alle Folgen gehört hat?
Man kann auch
Doppelt
ein Hater sein.
Oder dreifach oder nur einfach?
Nein. Einfach. Aber ich habe mich immer gefreut auf die nächste Folge und wusste, ah, es ist Donnerstag. Und meine Kinder auch, oh, Papa, heute ist doch Donnerstag, hast du schon gehört? Und so. Also, wir sind alle total, total gehuckt von eurer Sendung, weil ihr so eine gute Laune verbreitet und selbst für wirklich Hardcore-Insider, ich meine, ich bin jetzt seit 34 Jahren Synchronsprecher und trotzdem ist es für mich immer noch spannend, weil man kommt in dem Studio nicht so sehr ins Gespräch mit den Leuten, das wisst ihr ja auch. Man unterhält sich, aber so richtig so, seit wann machst du das, wie kamst du dazu, das sind ja alles Fragen, das stellt man ja nicht, das ist ja total peinlich. So, Entschuldigung, bist du schon länger als 2 Jahre dabei? Oder weil vorhin der eine Take, der klang da so ein bisschen interessant. Einfach nicht, ja. Und deswegen ist es total spannend, die Leute mal sehr viel intensiver kennenzulernen. Und vor allem für mich ist es ja so, ich bin ja vor 3 Jahren nach Berlin gezogen und ich kenne sehr viele Namen, aber ich kenne keine Gesichter dazu und auch nicht die Geschichten dazu. Also ich kenne die Namen, ich weiß ungefähr, was die sprechen, aber die können an mir im Studio an mir vorbeigehen und ich habe keine Ahnung, wer das gerade war. Und das ist dann vielleicht, mag jetzt gar keinen Namen nennen, aber irgendjemand ganz Großes und klar habe ich schon 500 Filme gesehen mit dem, aber ich könnte natürlich den nicht erkennen. Ja. Und über eure Sendung google ich die dann manchmal auch und dann sehe ich, ach Mensch, das Gesicht passt. Okay, gut, sehr nächstes gut. Mal sprechen. Und so kam es auch, dass der Tommy Morgenstern an mir vorbeigegangen ist im Studio und ich so, hey, du bist doch Tommy. Also ja, so, ja, ich bin Johannes Raspe. Ich wollte sagen, ich habe deine Sendung gehört und ich fand's großartig. Schön, dass ich dich dadurch mal kennenlernen konnte. Und dann hat er sich tierisch gefreut, musste dann auch gleich weiter. Aber wir haben 2-3 Minuten geredet und es war einfach eine nette Begegnung. Dank euch.
Schön.
Ach, schön. Oh. Mega. Und die Leute, die dich noch nicht kennen, die lernen, also die kennen dich natürlich vom Hören, na klar. Ja. Aber die dich noch nicht persönlich kennen, die lernen dich jetzt kennen, unter anderem mit Hilfe unseres Steckbriefs.
Der berühmte Steckbrief.
Na
der berühmte
klar.
Steckbrief.
Ja, da ich ja jetzt nicht mehr bei euch im Studio sitze, ja, das was sehr traurig ist, dass wir nicht zusammen was trinken können und ich greife das in den Hut und zauber raus hier meine Emotion für den Steckbrief. Das ist ein bisschen verloren gegangen durch dieses Corona-Ding und durch dieses Berlin-München-Distanz und so. Aber ich mach's einfach so.
Ja, so, okay. Ja, mach so.
Ich heiße Johannes Raspe und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ob Vampire, Helden oder Herzensbrecher, mich kann man eigentlich auf jede Rolle besetzen. Da meine Eltern Schauspieler waren, ist mir irgendwie auch nichts Besseres eingefallen. Und darum hört ihr mich jetzt also seit meinem 11. Lebensjahr in sämtlichen Serien und Filmen. Aber jahrelang auch bei Mieten kaufen wohnen, wenn ich ehrlich bin. Wie oft ich 50 Shades of Grey nach meiner Synchro im Kino gesehen habe, wie oft ich immer noch auf Twilight angesprochen werde, und was ich mir gedacht habe, als ich erfuhr, dass Robert Pattinson der neue Batman wird, erfahrt ihr jetzt.
Yeah!
Yeah! Sehr gut. Ja, das war krass, oder?
Der Batman.
Du merkst, Pattinson wird Batman. In dem Moment wusstest du, Alter,
ja, Moment.
Ich werde Batman sein.
Moment, es ging ja ein anderes Gerücht durch die Branche, dass Sam Yoon, den ich bei Outlander spreche, der neue James Bond werden soll. Das habe ich ungefähr eine Woche vorher erfahren. Dachte, boah, geil, ey, James Bond, nee, ne, das wird fett. Und dann kriege ich eine Woche später die Info, ach ja, du, super, ne, Robert Pattinson und so. Ich so, wie, was denn? Naja, der neue Batman. Ich so, nee, jetzt verarsch mich.
Unfassbar.
Dann wäre das sozusagen Batman und James Bond in einem Jahr gewesen. Das wäre zu krass gewesen. Dann hat er es natürlich nicht bekommen, wie jeder weiß. Oder vielleicht irgendwann mal später. Aber so wurde ich auf jeden Fall jetzt mal Batman. Aber diese doppelten krassen Gefühle, das war schon echt.
So, wo ist die versteckte Kamera, ne?
Ja, genau, wo ist die versteckte Kamera, ganz genau. Und Batman dann, ja, wir haben darüber gesprochen, ich glaube, das war 2019 oder sowas. Und dann ging das mit dem Lockdown los und dann haben die das verschoben, den ganzen Dreh, weil Pattinson selbst irgendwie Corona hatte. Und dann wurde das aber nicht um 2 Monate verschoben, sondern um 2 Jahre. So teilt sich dann die Freude, die Vorfreude über 2 Jahre auf. Und als er dann endlich da war, war es natürlich wieder ein großes Highlight. Ich habe den dann gesehen, wie meistens dann auf so einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher mit einem dicken Kreuz drin. Alles war unscharf. Ich dachte so, erst der Film ging los und alles war so unscharf. Und irgendwie beobachtet der jemanden im Fenster weiter weg. Ich denke so, okay, interessantes Stilmittel. Bisschen unscharf. Jetzt so nach einer Minute dachte ich so, okay, jetzt reicht, jetzt könnte es langsam scharf werden, das Bild. Ich würde auch gern sehen, was da eigentlich passiert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach so, das ist die Sicherheitskopie, wo ich nicht sehe. Und immer wenn jemand gesprochen hat, dann wurde das scharf drumherum. Das ist besser als dieses schwarze Rotoskop, weil man dann eben ungefähr erkennt, wo stehen die Leute, wie weit muss ich sprechen, damit der das im hinteren Raum auch noch hört. Aber es war jetzt nicht so das wahnsinnige cineastische Vergnügen, ja.
Ja.
Und dann im bei den Aufnahmen war es halt einfach super. Freddy, der Regisseur, ist Stefan Friedrich, einfach Knaller. Also es macht einfach irre Spaß, mit ihm im Studio zu sein. Und das ganze Team war gut. Vielen Dank dafür nochmal.
Oh.
Und ich habe ja den ganzen Film über eigentlich nur so gesprochen. Ich glaube, da braucht ihr ein bisschen mehr Pegel von mir. Ich habe immer nur so gesprochen und den Rest hat der Tonmeister gemacht. Ja. Und das Faszinierende an dem Film war, dass trotzdem im Film dann alle ihn immer gehört haben. Ja? Also selbst da stehen 50 Polizisten in dem einen Raum und alle hören ihn, obwohl er nur so spricht. Das war total faszinierend, aber hat funktioniert.
Das
fällt eigentlich gar niemandem auf, nur weil wir daran gearbeitet haben, war das so, okay, der redet echt leise. Ja. Und dadurch auch so schön tief dann natürlich.
Wie habt ihr das entwickelt? Also habt ihr da lang rumgefuselt, wie ihr das macht? Ihr habt euch wahrscheinlich sehr am Original natürlich orientiert, aber habt ihr euch da erstmal so ein paar Takes eingegroovt oder vorher drüber gesprochen?
Ja. Wir haben dann erstmal, ich habe ja den ganzen Film vorher gesehen und dann haben wir im Studio nochmal die Szenen immer angeguckt, damit man wirklich dann in der Szene drin ist. Und dann probierst es aus und dann... Am Anfang haben wir natürlich ein bisschen was hin und her probiert, dann war es ein bisschen zu fröhlich, ein bisschen zu morbid, soll ja nicht gleich tot sein, dass es nicht so sehr wie der Vampir klingt. Ich meine, es ist eine andere Rolle, also bitte nicht gleich. Und so. Also da haben wir schon auf jeden Fall natürlich ein bisschen gearbeitet und dann, sobald die Rolle dann irgendwie drin ist, ging es eigentlich ganz gut so voran.
Dann hören wir mal rein. Oh, ich kann es nicht so. Okay.
Die Stadt ist wegen des Feiertags brechend voll. Selbst bei dem Regen. Verborgen im Chaos wartet das Element, um zuzuschnappen wie Schlangen. Doch ich bin auch da und passe auf. Die Nächte von 2 Jahren haben mich in ein nachtaktives Tier verwandelt. Ich muss meine Ziele sorgfältig auswählen.
geil.
Mega gesprochen.
Dieses Knarzen, immer.
Ja.
Geil.
Ja, also das ist schon natürlich wirklich ein ganz besonderes Geschenk, wenn man Rollen sprechen kann, die nicht irgendwie ein Bäckerlieschen oder der Tankstellenwärter ist. Ja, also das ist einfach, egal ob das jetzt eine Cartoon-Verfilmung ist, die man mag oder nicht, es ist einfach, sind immer Rollen, die es eigentlich gar nicht geben kann. So. Und das macht natürlich unglaublich viel Spaß, sich dann da so rein zu versetzen oder sich da was auszudenken, wie der eben dann in so einer Situation reagiert oder wie er eben so unterschwellig dann was mitschwingt und so. Das ist schon was Besonderes.
Wie anstrengend war das für deine Stimme, so zu sprechen?
Gar nicht. Also
gar nicht?
Leise, wenn ich einfach ganz leise spreche und tief spreche, dann ist es überhaupt nicht dramatisch. Also ich drücke ja nicht. Es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, hallo, 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 sondern es war einfach nur ganz locker gelassen. Und sobald ich lauter sprechen müsste, könnte ich nicht mehr diese Tiefen natürlich sein. Dann müsste ich wieder drücken und dann wird es anstrengend.
Und wie oft wachst du morgens auf und deine Frau sagt neben dir, sag mal was, Batman. Batman, sag mal was, mir ins Ohr.
Das ist schon cool.
Schon ziemlich gut, ja. Ich würde es auf jeden Fall ausnutzen.
Meine Frau sagt immer, am Telefon könnte ich wirklich jedem alles verkaufen. Ne? Also wenn man mich dann gar nicht dazu sieht oder so, dann ja. Was weiß denn mein Gegenüber am Telefon, ob ich jetzt wirklich gerade weine oder lache oder, es geht natürlich für jeden Synchronsprecher, du kannst ja den Leuten, wenn du im Finanzamt telefonierst oder so und dann musst du was nachzahlen und dann, ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, dann kannst du natürlich vielleicht die ein oder andere Woche Zahlungsverzug noch rausholen, ja?
Ohne Witz. Oder du bist der Bösewicht. Dann vielleicht auch.
Ich zahle nicht. Ich zahle niemals. Ich weiß, wo du wohnst. Genau. Ja, also kann hilfreich sein, aber so. Also erkannt wurde ich ja noch nie. Das hat Anina Braunmiller und ich mal im Kino probiert. Sie hat die Bella bei Twilight gesprochen und ich den Edward, ne? Und danach haben wir gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Und haben dann, es war so eine Fanvorführung, und haben dann einfach so ganz laut, stark uns unterhalten. Film war vorbei, alle stehen auf, so, na und, wie hat's dir so gefallen? Ja, ich fand das auch schön, Mann, diese Szene und so. Ich weiß nicht mehr genau, was wir da gesagt haben, ist ja auch 20 Jahre her, aber es hat nicht ein einziger sich umgedreht oder gesagt, ihr, eure Stimmen kommen mir so bekannt vor, so, gar nichts, nicht einmal, es ist mir noch nie passiert.
Aber irgendwie auch ganz angenehm, oder?
Das ist ehrlich gesagt mein Kapital. Also es ist ja, es gibt Sprecher, die für immer und ewig auf eine Rolle gebrandmarkt sind oder die man immer sofort erkennt, ach, das ist die Stimme von. Und das ist ja gar nicht so hilfreich, wenn man jetzt in drei Serien hintereinander spricht. Also Beispiel war, ich habe mal die ProSieben-Nacht gehabt, also es war die Johannes Raspe ProSieben-Nacht, da habe ich natürlich intern nur so gesagt, da hatte ich in, Moment, habe ich nicht, hoffentlich kriege ich es noch zusammen, Jericho, der Anschlag, kam dann in der gleichen, also drei Stunden hintereinander, dann war noch Prime Evil und, ich wüsste jetzt nicht mehr, noch eine dritte Serie und überall habe ich die Hauptrolle gesprochen.
Krass.
Und das lief eben von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr liefen diese drei Serien hintereinander. Über Wochen, Monate lief das so. Und das war so richtig jeden Donnerstag oder was, ich weiß nicht mehr, war so. Das fiel überhaupt niemandem auf. Das war völlig okay.
Also würdest du sagen, dass die Aufnahmeleiter bei dir gar nicht so eine Schublade haben? Ich habe schon das Gefühl, dass du immer schon so diese sehr coolen, auch bei 50 Shades of Grey hast du ja auch den Dom gesprochen. So, dass du schon immer so diese Typen hast, die so ein bisschen sexy
Loverboy
sind. Ja.
Loverboy oder ein bisschen zwielichtig, so Vampir, Batman, so, ja. Aber das stimmt. Das war auch so und jetzt so ungefähr, also eigentlich seit ich in Berlin bin, habe ich irgendwie ein neues Genre noch dazu bekommen. Und zwar ist es so der Giftmischer, der Giftmörder. Das ist ganz
leicht Verrückte
gemein.
Oder wie?
Ja, ja, ja.
Und gemein.
Das ist aber nicht sehr schön. So, also so ganz fies.
Aber auch und geil.
Ja, total. Das macht auch irre Spaß. Und lustigerweise hat es dann irgendwie habe ich dann eine Rolle. Hier bei Pennyworth spreche ich den Salt. Und das ist ein ganz widerlicher, ekelhafter Typ. Und seit das so ein bisschen publik geworden ist, dass ich den da spreche, kriege ich immer wieder so total fiese, ekelhafte Giftmischer. Und das macht natürlich irre Spaß.
Ein Kumpel von uns, mir fällt gerade ein, mit dem haben wir auch eine Folge, Emanuel Pavel, Kino- und Serienkritiker, meinte zu mir, Pattinson war noch nie so gut wie in diesem Batman-Film und überhaupt wäre der beste Batman, den es je gegeben hat. Kannst du das unterschreiben?
Also erstmal zu Pattinson, das kann ich nicht unterschreiben, denn er hat einen Film gemacht, das war so ein B-Movie, der hieß Damsel im Original und ich weiß den deutschen Titel nicht mehr, wenn die Kolte rauchen oder sowas. Es war ein Western und geht um Robert Pattinson, der zu einem Priester geht und sagt, meine Frau oder Verlobte vielmehr wurde entführt von einem Gangster und ich möchte, dass du mit mir kommst. Wir reiten durch die Prärie zu dieser Hütte, wo er sie gefangen hält und wenn wir sie befreit haben, möchte ich, dass du mich sofort ehelichst mit ihr. Und klar, das ist nicht so einfach. Und dann der ganze Film über reiten die durch die Prärie und abends am Lagerfeuer und er erzählt ihm, wie sehr er sie liebt und was für ein böser Mensch sie da gekidnappt hat und so weiter und so fort. Und sie kommen dann dorthin. Ich weiß nicht, darf ich jetzt die Pointe eigentlich erzählen?
Klar.
Ja, Spoiler, also wer den Film noch sehen will, der skippt einfach ein bisschen vor.
Ja, okay, es gibt vor, weil es ist so unfassbar, weil du hast wirklich total Mitleid mit dem jungen Mann, der ist so verliebt und der reitet wirklich hungernd durch diese Welt, um die Freundin da zu befreien und dann kommen die da an, der Priester soll ihm Feuerschutz geben, managt es dann auch noch so, dass der Priester den Ganoven, den Gangster, den Kidnapper erschießt, die Frau kommt rausgestürmt, wirft sich über den Leichnam und sagt, oh Gott, was habt ihr gemacht mit meinem Mann? Und Robert Pattinson steht da mit seinem Ring zitternd vor ihr und sagt, endlich, ich möchte dich heiraten. Oder ich weiß den Text natürlich nicht mehr, aber hier, willst du mich heiraten? Und sie dreht sich um, wer bist du denn? Keine Ahnung, wer er ist. Und es ist einfach die ganze Zeit, er ist ein völliger, völlig Verrückter, der durch die Welt reitet und diese Frau sucht. Und sie hat keine Ahnung, sie war total glücklich mit ihrem, in Anführungszeichen, Entführer. Und der hat das so genial gespielt. Das war wirklich zum Niederknien gut.
Okay, also das für dich, der beste Pattinson.
Absolut, der beste Pattinson.
Okay.
Aber Batman, ich meine, das ist natürlich so eine Rolle, er ist ja so in sich zurückgezogen, er ist so undurchsichtig, hat ein trauriges Leben gehabt bis jetzt. Ich glaube, es ist einfacher, so jemanden zu spielen, der so in sich zurückfällt und nicht so viel Emotionen preisgibt, als so jemand, der irgendwie ganz vorne an der Bühne steht, in Anführungszeichen.
Wie findest du Robert Pattinson generell als Schauspieler? Gut.
Also, vielleicht ich habe ja fast alle Filme jetzt von Anfang bis hier verfolgt und es gibt keinen Schauspieler, den ich öfter spreche, der eine größere Verwandlung durchgemacht hat. Also alle waren schon ganz gut und er war halt sehr jung und konnte gar nicht so gut sein. Dann kam dieser ganze Trubel und Twilight und alle wollten was von ihm und so und er hat es trotzdem geschafft, irgendwie so sich Rollen rauszusuchen, an denen er Spaß hat. Ich habe ein cooles Interview neulich mal gelesen, dass er eben eigentlich nur Dinge machen möchte in seinem Leben, die er noch nie gemacht hat, also auch privat. Fand ich ganz, ganz interessant.
So, ist auf jeden Fall eine krasse Aussage, ne? Also Dinge, die man noch nie gemacht hat, dann ist es auf jeden Fall, hoffentlich putzt er sich noch die Zähne.
Ja, ich meine, ich möchte auf gar keinen Fall tauschen. Ja. Er hat gesagt, das Schönste, Corona war eine Erlösung für ihn, weil alle mit Maske rumgerannt sind und er konnte endlich wieder frei rumrennen.
Ja,
und
klar.
Und ein Café, wo niemand drin sitzt, ist für ihn ein Lächeln, weil er sich dann da reinsetzen kann und einfach mal im Café sitzen kann. Da es gibt, egal ob es einen Grund gibt, dass da niemand drin sitzt oder nicht, er freut sich, ja. Und das finde ich so, es wäre kein Leben für mich.
Nee. Also das muss ich auch mal wieder sagen, dieses erkannt werden und vor allem auf so einem Level, ne? Also das ist ja, er wird ja niemals ein Schauspieler hier in Deutschland erreichen, auf diesem Level erkannt zu werden, wie es in den USA ist, das ist ja verrückt. Also du kannst ja wirklich gar nichts mehr machen, wenn man sich irgendwie auch Sängerinnen wie Britney Spears anschaut, da wundert es einen nicht, dass die mittlerweile einen an der Klatsche hat, wenn du so verfolgt wirst von den Paparazzis.
Ja.
War nicht vorgesehen, jetzt dieser Themenblock, aber wenn wir schon die ganze Zeit über Twilight reden, über Robert Pattinson auch in seinen Anfängen, lass da mal reinhören.
Wie alt bist du?
17.
Wie lange bist du schon 17?
Eine Weile. Eine Weile. Unsere Familie unterscheidet sich von anderen unserer Art. Wir jagen nur Tiere. Wir haben gelernt, unseren Durst zu kontrollieren. Aber du und dein Duft, das ist wie eine Droge für mich. Wie meine ganz persönliche Droge. Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Du musst mir sagen, was du denkst.
Jetzt habe ich Angst.
Gut.
Ich habe keine Angst vor dir. Nur davor, dich zu verlieren, dass du plötzlich verschwindest.
Ich habe so lange auf dich gewartet. Was für ein kranker, masochistischer Löwe.
Ah.
Ja, da hat er aber auch die Stelle schlechthin rausgesucht.
Na klar.
Ja, klar.
Oder du.
Aber das hat schon für dich so, das war nochmal so ein richtiger Karriereschub auch, oder? Also nicht, weil du jetzt mehr Rollen bekommen hast, aber auf einmal, man wird auch überall an jeder Ecke immer gefragt, wen sprichst du eigentlich? Und dass du dann mal sagen kannst, ich bin übrigens der Vampir aus Twilight, das ist doch genau so ein Ding, oder?
Das ist genau richtig. Also sobald ich weiß gar nicht, war das die erste Feststimme? Ich bin gar nicht so sicher. Aber sobald du sagen kannst, ich bin die Stimme von, fragt auch keiner mehr nach. Also selbst im privaten Bereich so, echt, Synchronsprecher, wow, cool, sag mal was. Ja, wenn du dann sagst, oder klar, wen sprichst du denn da immer so? Und wenn du dann irgendwelche Serien aufzählst, die keiner gesehen hat, dann ist es immer so nach der dritten Antwort, ja, okay, und drehen sich so um und gehen zur Bohle zurück. So.
Ja. Und, kenne ich nicht.
Okay, naja, gut, ach so, ich dachte irgendwie, ist geil oder so. Ja, okay. Aber wenn du sagen kannst, ja, also ich spreche halt Robert Pattinson und James McAvoy und Jamie Dornan und dann werden die Augen immer größer und dann weißt du schon, okay, jetzt dann die nächste halbe Stunde ist jetzt hier keine Ruhe im Saal, so ungefähr. Mhm. Dann wird eben das, ist, ja, ich meine, es ist ja, ich finde es ja auch okay, weil auch wenn ich diese Gespräche immer wieder führe, für den, der es fragt, ist es ja was ganz Neues und wirklich was Tolles. Wenn ich mich dann umdrehe und sage, boah, ich habe es jetzt schon 200 Mal gesagt, komm, lass mich in Ruhe, dann ist es irgendwie unfair. Weil wir haben einfach einen der geilsten Jobs des Landes, ja. Und wenn Leute interessiert daran sind, dann bin ich gern bereit, da Antworten zu liefern.
Ich erinnere mich noch damals dran, als wir Twilight synchronisiert haben, da meinte Ursula von Langen, die Regisseurin, auch, dass dieser Hype, den Twilight damals hatte, dass das gar nicht so absehbar war. Ne? Das war irgendwie so, ach, da kommt jetzt so ein Vampir-Movie, den machen wir mal, und plötzlich ist das total explodiert.
Absolut. Also ich war im Studio bei der FFS in der Putschi-Straße wegen was ganz anderem und dann kam Michael Krause, der Aufnahmeleiter, rein und sagte, sag mal, kannst du kurz warten noch danach? Hast du noch ein bisschen Zeit? Wir hätten da noch einen Trailer von irgendeinem Vampirfilm. Ja, kein Problem. Ja, der sieht so ein bisschen aus wie du. Meine Haare sind ja auch immer so ein bisschen hoch und ein bisschen verwuschelt, genau, ein bisschen hoch und verwuschelt. Und dann meinte er, der sieht ein bisschen aus wie du, den kannst du gut sprechen. Gut, wunderbar. Ich 3 Minuten, 5 Minuten dann da die 2 Sätze gesprochen für den Trailer vom ersten Teil. Und dann ging das eben, keiner hatte irgendeine Ahnung. Und dann ging das so los. Nach 3 Monaten kam der nächste Trailer und dann hieß es, ja, der Verleih, der ist sich da nicht so sicher. Wir würden dann gerne nochmal ein Casting machen. Und das bestand darin, dass für den zweiten Trailer alle, die schon beim ersten Trailer mitgesprochen hatten, irgendwie einfach durchgetauscht waren. Also dann durfte jeder, glaube ich, du hast ja Jesper gesprochen. Ich glaube, du durftest dann auch auf die anderen mal Probe vorsprechen, ja, aber genau. Nur innerhalb des Trailers.
Genau.
Genau. Und dann wurde sozusagen sämtliche Kombinationen durchprobiert. Und soweit ich weiß, blieb alles genau beim Alten. Und genau, und dann bei der, als wir ins Studio gingen für den Film, hat die Ursula von Langen gesagt, ich glaube, das wird ziemlich groß, weil die Merchandising-Produkte auf Amazon sind in Amerika schon ausverkauft.
Ah, okay.
Das war so, okay, gut. Ja, dann haben wir das aufgenommen, so gut, wie wir immer alles aufnehmen und dann war das ein Riesenerfolg.
Und dann ging es in den zweiten
Teil. Und dann bam.
Aber richtig, genau. Aber richtig.
Und dann richtig bam, genau. Das war ja, ich meine, das war ja wirklich über, weiß ich nicht, 10 Jahre war ja, alle Werbungen, alle waren so grau düster in diesen düsteren Twilight-Ton gehalten. Alle Models hatten irgendwie so ein bisschen blassere Haut und so Frisuren aus den Filmen. Es war wirklich wie so ein, als wäre die ganze Welt verrückt geworden deswegen.
Ich erinnere mich auch noch dran, dass wir damals, ich weiß nicht mehr bei welchem Teil das war, in Berlin zusammen bei der Premiere waren. Da warst du, waren wir alle zusammen mit Anina und so, also eine Riesentruppe. Wie hast du das damals empfunden? Wie war das? War ja schon ein großer Hype mit super vielen Fotografen und alle Fans standen drumrum. Wie war das für dich?
Ich weiß nicht mehr, ob das der Film war, der Teil, wo ich sozusagen dann, weiß nicht, 4-6 Meter weg von Pattinson auf dem roten Teppich stand. Und dann wurde vorher geklärt, ob wir uns treffen können. Und das ging irgendwie nicht. Wochen vorher wurde das dann schon, nee, also das ist schwierig und Timetable und bla. Und dann gab es da von da über die Bravo konnte man, glaube ich, Meet and Greet gewinnen. Da habe ich nicht mitgemacht, deswegen habe ich das auch nicht gewonnen. Und dann dachte ich, jetzt steht der da ja ein paar Meter, jetzt
gehe
ich
da einfach. Mitgemacht hättest.
Ja, genau so.
Über die Bravo. Sagen kann.
Ja. Und genau. Dann bin ich da hingegangen. Also genau, dann haben wir vorher noch kurz direkt dort, eine halbe Stunde vorher noch versucht, ob wir das dann, ob ich den dann mal kurz treffen kann, so Hallo sagen kann irgendwie. No, you're not approved, bla bla und so. No, it doesn't work. Okay, gut. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt steht der da 5 Meter weg von mir, jetzt gehe ich da hin und sage Hallo.
Sehr gut.
Ich bin aber nicht so nah rangekommen. Da wurde ich sofort etwas unsanft weggetackelt von so einem Security Guard, Bodyguard, der kam dann auch ziemlich schnell auf mich zu und dann war dem wurscht, ob ich jetzt vor oder hinter dieser Absperrung stehe, roter Teppich gut gekleidet, ob die auch mich interviewen oder nicht, das war dem völlig egal. Der hat mich einfach weggetackelt, weggeschoben, damit ich wieder im Sicherheitsbereich um seinen Schützling stehe und es war irgendwie total uncool. Es war so uncool, dass eigentlich für mich war die Party so ein bisschen durch. Es war so überflüssig. Es war so
Ansonsten. Ja, das verstehe ich aber, weil ich meine, schreibt ihr uns ja auch immer, wenn ihr unseren Podcast hört, so, dass die deutsche Stimme ja schon bei uns in Deutschland einfach einen großen Teil dazu beiträgt, dass der Film so ist, wie er ist. Ja, also wenn man sich mal vorstellen würde, es würde alles nur im Original laufen, dann würden die auch weit nicht so viel einspielen, wie sie es jetzt tun. Deswegen finde ich das auch, ja, ich meine, der hat natürlich in dem Moment nur seinen Job gemacht, ne? Aber schade, dass das... ja, dass das vielleicht nicht arrangiert wurde.
Und Johannes ist so ein Handtuch wie ich. Das war natürlich leichtes Spiel für den Security-Mann.
Ja, absolut.
Dich da wegzudrücken.
Also war so ab dem Moment dann auch, dass du gar nicht mehr viel Bock hattest, mit ihm irgendwie zu interagieren, oder?
Ja, nee. Also an dem Abend vor allem sowieso nicht. Und ich meine, dann war ja dieses Meet and Greet und dann dachte ich, das gebe ich mir jetzt nicht dann nochmal da an der Tür zu klopfen. Also so wichtig ist mir das dann auch nicht. Ja, ich spreche ihn wahnsinnig gern. Ich habe irgendwie eine Verbindung zu ihm und er eben nicht zu mir, ganz offensichtlich. Ich meine, klar, woher auch? Und aber das ist einfach so. Das liegt in der Natur der Sache des Synchronsprechers, dass da wir sind halt einfach die zweite Reihe. Dafür kann ich immer ins Café gehen, auch wenn es voll ist.
Genau. Und ich meine, er, im Zweifel ist ja das Schlimme, er wird ja gar nicht gefragt, das entscheidet ja das Management. Das ist ja leider, das kriegt er ja gar nicht mit, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Schauspieler tatsächlich interessiert dran wären, ihre deutschen Stimmen kennenzulernen, aber das wird ja vorher schon weggebügelt.
Absolut. Alle Kollegen, Synchronkollegen, die schon mal ihre Stimme getroffen haben, erzählen immer nur positiv darüber. Da war noch nie ein Fall, ja boah, der war total doof zu mir und so. Das gab es noch nicht einmal, also aus den Geschichten, die ich gehört habe. Mhm. Also klar. Ich würde auf jeden Fall mal mit ihm ein Bier trinken gehen.
Ja, ich auch.
So. Jetzt haben wir dich gehört als Batman. Wir haben dich gehört als schöner Vampir. Jetzt hören wir dich mal, wie alles angefangen hat. Wir haben was gefunden.
Ah, nee.
Überragend. BR Fernsehen, Kinderserie, Fleckerl und Flickerl.
Fleckerl, Fleckerl, Geschichten werden wir euch heute berichten. Fleckerl, Larry, Fleckerl, Laro. Irgendwie so, schaut euch um. Fleckerl, Fleckerl gehen um. Yay!
Ja,
mit
süß.
Meiner lieben Kollegin Solveig Duda als Fleckerl und ich war Fleckerl. Da war ich 11 Jahre alt. Und es war die große Welt für mich. Es war echt faszinierend. Jetzt hören wir erstmal rein. So süß.
Ich bitte. Weiß.
Ich finde es klasse, dass der Herr Eisenstein uns erlaubt hat, hier ein Plakat anzukleben.
Wo doch so viele Leute hier vorbeikommen und alle lesen können, dass es am Samstag was gibt.
Oh, ich freue mich drauf.
Ich auch. Was steht auf dem Plakat?
Das weißt du doch. Kommt alle am Samstag zu unserem Straßenfest.
Auch fein, und du gewinnst?
Wart's ab.
Flixi, heul doch nicht so. Du sollst dich freuen. Denn hier habe ich doch den Hundering gefunden. Und ohne den Hundering, du weißt schon.
Oh.
Ich weiß gar nicht mehr, wer war, ehrlich gesagt.
Und besonders schön das Rauschen, oder?
Der ist so leicht. Ich weiß nicht, ich klang wie aus den so einem Film aus den 50er Jahren, die so im süddeutschen Bereich spielen. Ja, also es war, das
ja,
war
ich. Ja, sehr ein bisschen breit gesprochen, sehr ein bisschen bayerisch war.
Ja, ein bisschen
war's.
Breit gesprochen.
Sehr
weißt
süß.
Du doch.
Oh, wie süß.
Mega.
So süß. Ach ja. Wir haben damals, es war auch kein wirkliches Synchron, ja, das war eher ein Hörspiel. Wir haben immer eine Szene als Hörspiel aufgenommen und dann wurden später, ich glaube in Griechenland war das, haben die dann die Puppen danach, nach dem Hörspiel animiert. Also wir haben das als Hörspiel aufgenommen.
Ach so.
Okay.
Mhm. Ah, okay.
Wie geil, wann war das? 89 oder wann ist das
88,
gewesen?
88, ja.
88, verrückt.
Mhm.
Krass. Wir haben ja vorhin schon im Steckbrief gehört, deine Eltern sind Schauspieler. Wie bist denn du damals in dieses Synchron-Business? Das ist ja die Frage, die dir wahrscheinlich du sprichst Robert Pattinson gestellt bekommst meistens. So, wie bist du da reingekommen? Wie hat das alles angefangen?
Naja, eigentlich war das über meine Schwester, die irgendwann dann alt genug war, ans Telefon zu gehen. Damals gab es ja keine Handys, also wenn das Telefon geklingelt hat, dann ist halt jemand drangegangen aus der Familie. Dann war es meine Schwester und dann... Genau, und dann, wer bist denn du? Und dann, ja, ich bin die Katharina, und wusste ich gar nicht, magst du vielleicht auch mal was sprechen? Aha, okay, da war sie 14, 13 oder so. Und hat dann auch bei Fleckerl und Fleckerl dort eine kleine Rolle gesprochen. Und hat dort erzählt, dass sie einen Bruder hat. Und als der in die Hauptrolle in den Stimmbruch gekommen ist, haben die einen neuen Fleckerl gesucht. Und dann bin ich das geworden.
Wie war das damals für dich? Also war das was du dann auch schon immer machen wolltest, weil die große Schwester es gemacht hat?
Nee, ich fand das erstmal nur faszinierend. Ich fand das krass. Diese Umgebung, also diese Studioatmosphäre. Erstens die Gerüche, diese absolute Stille, das Dunkle, die Konzentration, dass alle Beteiligten, alle Anwesenden sich nur um eine Sache so intensiv kümmern und so fokussiert arbeiten an sowas so lange, das hat mich total fasziniert und echt beeindruckt. Und es war aber wahnsinnig anstrengend für mich. Also ich war nicht so ein wahnsinnig guter nicht so ein guter Leser. Das war für mich total anstrengend, diese Sachen vorzubereiten, aber ich habe das mit Eifer gemacht und es war mir ganz wichtig, dass ich das irgendwie da mitmache, weil es war irgendwie so eine tolle Welt. Und ich glaube, es liegt auch an diesem Anspruch, also ein 10-Jähriger, der so den Anspruch zugeteilt bekommt, Arbeit abzuliefern wie ein Erwachsener. Ich meine, das ist natürlich nicht wirklich so, aber das Gefühl hast du. Du hast das Gefühl, du musst da jetzt das bringen, was die da von dir verlangen. Und auch eben nochmal, wenn es eben noch nicht so gut war und dann auch nochmal, wenn es immer noch nicht so gut war und dann nochmal und wenn es dann beim 5. Mal ist, dann fängst du auch wirklich natürlich an zu schwitzen, weil du denkst, okay, was wollen die eigentlich von mir, aber ich krieg das schon hin. Und also dieser Ehrgeiz, das dann irgendwie gut zu machen, der kommt dann und das fand ich echt großartig.
Hast du dir viel abgeschaut von deinem Vater? Ich meine, Horst Raspe ist ja auch ein Begriff, auch in der Branche, hat wahnsinnig viel gesprochen, auch ganz viele Rollen, die wir alle kennen.
Ich habe meine erste wirklich große Synchronrolle war dann Mein Freund Ben, Gentle Ben hieß es im Original, so eine australische Serie, wo der kleine Junge mit dem Vater und der Mutter im australischen Hinterland wohnen. Und der Vater wurde von meinem Papa gesprochen und ich war der kleine Junge und wir sind dann gemeinsam immer ins Studio gegangen. Hm. Und so haben wir beide, oder so hat er mir das beigebracht, ja. Und dann natürlich in der Zeit, wo noch nicht alles geixt wurde, also einzeln aufgenommen wurde, ich stand immer neben irgendwelchen versierten Sprechern und hab geguckt und so und dann haben wir gemeinsam Take gesprochen und ich hab's verkackt und er musste es nochmal machen, meinetwegen.
Dann lernt man schnell, gell?
Dann lernt man schnell oder auch diese Nonchalance zu sagen, so, hey, ist doch kein Problem, du lernst es doch gerade erst noch, ich mach das gern fünfmal, überhaupt kein Problem. Und das meinten die ehrlich, das war halt so. Mhm. Ja? Ich meine, ich war ein Kind, woher soll ich es denn besser wissen, ja? Wenn du dann später einsteigst als Schauspielschüler oder noch älter, dann verlangen die natürlich eine gewisse Versiertheit, aber so, ja, jeder legt den Arm auf deine Schulter und sagt, hey komm, hier, ich zeig dir mal, also da ist der Vorlauf und hier und da ist die Maus, die rennt durch und hier ist dein Text und komm, das machen wir jetzt einfach nochmal und so. Oder ich tipp dich, wenn es losgeht und so. Das ist einfach, dadurch war das natürlich auch eine noch engere Familie. Alle, die man, jeder kannte sich, jeder hat irgendwie einem anderen mal geholfen beim Sprechen und so.
Und wer hat dir das nette Bayerisch dann ein bisschen ausgetrieben?
Ich glaube, das ist die komplette Menge an Regisseuren, die du durchläufst. Also jeder sagt, Entschuldigung, das klingt nach Werden, Fernsehen, das Turham, das musst du halt anders sagen.
Genau.
Und dann immer so, und da, was ich dann schwierig fand eine Zeit lang, war so, oh, pass auf bei Werden. Und ich so, fuck, wie rum muss ich denn jetzt aufpassen? Ich weiß es nicht. Das war sehr lustig.
Und man traut sich nicht zu fragen, ne?
Nein, so, natürlich nicht. Du machst es dann so ein 50-50-Chance. Du machst es dann einfach und sagst dann Werden. Und sie so, oh Mensch, machst du auch mal. Ah ja, okay, das ist andersrum. Okay, dann mach's nochmal.
Und dann wird es dir nur falsch vorgesprochen und du weißt nicht, wie es richtig geht und so.
Das ist sowieso die Oberhölle, das falsche Vorsprechen. Viele haben ja so, oh Gott, es tut mir total leid, ich habe jetzt vorgesprochen, so die Regisseure. Ich so, nee, ist ja kein Problem, wenn du mir das vorsprichst, ich hab keinen Stress damit. Nur wenn du es mir falsch vorsprichst, dann ist es schwierig, weil dann spreche ich es genau anders nach und dann ist es wieder nicht gut.
Ja, dann hat man so im Kopf drin, ne, was man sich dann immer als letztes merkt. Ja.
Johannes, wie bist du Christian Grey geworden? Hast du das Buch vorhin schon gelesen oder erzähl mal.
Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es bis heute noch nicht gelesen.
What? Kein 50 Shades of Grey?
Nein, ich habe einen Anruf bekommen von der Interopa aus Berlin, damals habe ich ja noch in München gelebt und die haben gesagt, ja, wir haben jetzt hier ein bisschen rumgeguckt, aber nach Sprechern, aber wir würden eigentlich gern lieber haben, dass du das sprichst, ob ich Zeit und Lust hätte, nach Berlin zu kommen.
Cool.
Und soweit ich mich erinnere, war da auch gar kein Casting dabei. Es war einfach nur, wir haben schon Castings gemacht, das war irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei und bitte, let's go.
Wusstest du damals auch schon so grob, worum es ging? Also ich meine, alle Frauen danach,
überhaupt
die sind
Ahnung.
Zu ihren Männern gegangen wahrscheinlich und haben gesagt, ich will auch so einen Sexvertrag haben.
Nein, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, um was es sich da handelt.
Ja.
Also ich kam an, also es war so, ich bin dann da eingeflogen worden, war im Hotel und bin in der Früh ins Studio gegangen, habe erstmal den Film geguckt und dann um 9 geguckt und um 11 ins Studio, ja. So.
Erstmal zum Frühstück, so, ja.
Genau, zum Frühstück erstmal ein bisschen Schläge und dann, ja, dann wusste ich mehr.
Ja. Genau. Gab es denn Begriffe, mit denen du selbst nichts anfangen konntest?
Absolut, naja, klar, total. Mhm. Das ganze Studio war irgendwie so, okay, wir haben uns da erkundigt, es müsste das und das. Auch die Aussprache von manchen Begrifflichkeiten, ich könnte jetzt nichts mehr sagen, was es war, aber da war so, okay, wir machen es jetzt einmal Deutsch und einmal Englisch. Ah ja, genau, bei Sub oder Sub, ja, so solche Sachen. Ist es dann in Deutschland eher jetzt, wird es dann Englisch ausgesprochen oder ist es dann schon so eingedeutscht, dass man dann Sub sagt oder Dom und Sub oder also solche Sachen, das sind natürlich schwierige, also was heißt, ist nicht schwierig, man muss sich nur erkundigen, aber bei wem? Wo, ja, genau. Wo rufst du an? Entschuldigen Sie, haben Sie ein Domina-Studio? Wir würden gern wissen, wie das... Ja, so, ich meine, es gibt halt wenig Profis, die du anrufen kannst, wo du sagst www.ichkennmichaus.de. Ja, so.
Oder wir kennen sie alle nicht, das ist das Problem.
Ja, ja, klar, natürlich, viele wissen es, aber genau das ist das Problem, weil die, die dann genau wissen, um was es sich handelt, die wollen natürlich dann die Begrifflichkeiten korrekt ausgesprochen haben.
Ja, klar. Lass uns doch mal zusammen reinhören. Da geht es gerade um die Vertragsverhandlungen, was so drinstehen bleiben darf und was nicht.
Suspension?
An Seilen von der Decke hängen.
Warum sollte man das tun?
Zu Ihrem Vergnügen.
Ernsthaft?
Und meinem. Es ist eine Überlegung wert.
Nein, Hard Limit. Erklärt sich die Sub zu Bondage bereit? Akzeptabel sind für mich Seil, Ledermanschetten, Handschellen. Bitte streichen Sie Klebeband. Und was sind andere?
Kabelbinder. Darf ich kurz anmerken, wie sehr mich Ihr Engagement in dieser Angelegenheit beeindruckt? Und aus diesem Grund möchte ich Ihnen die Sache etwas versüßen. Wie wäre es, einmal in der Woche, an einem Abend Ihrer Wahl, gehen wir zusammen aus. Wie ein ganz normales Paar. Essen gehen, Filme sehen, Eislaufen, was immer Sie möchten.
Akzeptiert. Sie sind sehr freundlich.
Ich füge es Anhang 5 bei.
Alter.
Ja.
Ja, Jackie, Hand aufs Herz.
Ne?
Findest du gut? Also nicht den Film, sondern so ein Leben.
So ein Sexvertrag.
Naja, so einmal in der Woche dann mit deinem Freund auch was Nettes machen.
Ja, genau. Aber mehr nicht, ne? Bitte nicht.
Und sonst musst du natürlich auch schon zu Hause bleiben. Also.
Ja, wir haben auch schon Geheimzimmer, ja.
Aber kein Klebeband. Ja. Ja.
Nee, gleich Kabelbinder. Ich verstehe.
Na klar.
Was hat deine Frau damals gesagt, als du die Rolle bekommen hast und du ihr davon erzählt hast?
Sie wusste ja auch nicht, um was es da geht.
Ja. Also es wurden danach keine Forderungen gestellt. Ich könnte mir vorstellen, hast du nicht über Instagram oder Facebook von vielen Frauen dann irgendwie Nachrichten diesbezüglich bekommen?
Naja, ich bin nicht bei Instagram und mein Facebook-Account hatte ich jetzt 10 Jahre und habe es aber nie geöffnet. Ich habe immer nur so E-Mails bekommen, 263 Menschen wollen mit dir befreundet sein.
Und no, mach mal so, auf, was da noch kommt im Nachhinein. Also,
naja,
von Twilight bis Klebeband.
Das lag daran, dass ich vor vielen Jahren habe ich dann, oh Mann, 100 Leute wollen mit mir befreundet sein. Da habe ich das halt irgendwie eingestellt so. Und dann plötzlich wollten die ganzen Leute mit mir befreundet sein. Ich so, okay, dann bin ich online gegangen und hatte irgendwie das Bedürfnis, natürlich dann mit jedem, der dann da eine Freundschaftsanfrage gemacht hat, auch kurz zu chatten. Das hat dann irgendwie 3 Stunden gedauert und hatte dann 10 Leute angenommen und mit denen kurz gechattet und so. Und dachte, okay, den Rest mache ich wann anders. Daraufhin habe ich Anrufe bekommen von denen, die ich nicht ausgewählt hatte, weil die waren halt später dran, was das soll. Ich treibe mich da auf Facebook rum und würde sie nicht annehmen. Was soll denn das? Wir sind doch schon so lange befreundet. Ich denke so, das ist mir echt zu krass. Sorry,
das ist mir zu
blöd. Nee. Und seitdem war ich nie wieder auf Facebook. Und dann weiß ich, genau, du, wieso bist du eigentlich nicht zu meinem Geburtstag gekommen? Ich so, du hast mich doch gar nicht eingeladen. Na klar, ich habe doch über Facebook. So. Und dann denke ich so, also wenn du willst, dass ich auf deinen Geburtstag komme, dann ruf mich an oder schick mir eine direkte Nachricht, aber nicht so irgendwas. Ich bin vielleicht wirklich dann geistig zu alt, das kann sein, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und deswegen bin ich jetzt vor einem Jahr oder sowas dann wirklich komplett wieder bei Facebook ausgestiegen. Ich habe es dann nochmal aktiviert, um das dann zu löschen, weil ich benutze es nicht und so. Jetzt bin ich bei gar nichts mehr, nee.
Konntest du, weil du die ganzen Sexverträge nicht bearbeiten konntest, hast du gesagt, nee, ich bin wieder raus.
Naja, das war natürlich schon so, ja, ich dachte immer so, Leute fragen nach meiner Freundschaft, die mich kennen, aber es waren dann immer auch so etwas überschminkte junge Damen, die meine Freunde sein wollten und ist klar, fühlt man sich da irgendwie geschmeichelt, aber ich kann damit nichts anfangen. Was soll da passieren? Soll ich dann jetzt mit den Chatten, ich bin glücklich verheiratet, ich habe 2 tolle Kinder, ich brauche keine neue Freundin. So, ja. Das ist ja immer die Ausgangslage. Und deswegen, ich fand das einfach irgendwie nur überflüssig. Und
ja.
So, Johannes, einmal locker machen bitte, einmal durchatmen, tief.
Ja.
Mach mal. Wir kommen zum weltberühmten Synchronquiz.
Das hab ich gesagt? Das total verrückte Synchronquiz.
So, mal gucken.
Hupsi ist der Einzige mit Null, ne?
Wie war's? Null, ja, das Null. Hat nie wieder einer geschafft.
Okay. Ich bin ja so für Schulterschluss, ja. Ich kann mir noch kurz überlegen, ob ich einfach dann, auch wenn ich es weiß, die falsche Antwort bringe. Dann genau. Nur damit der Hupsi sich nicht so allein fühlt.
Sonst wird Hupsi jetzt in jeder Folge hier erwähnt, ja. Okay, du sagst uns jetzt, welchen Satz du tatsächlich mal im Studio gesagt hast.
Okay.
Hast du gesagt, als Bürgermeister kriege ich gute Karten oder hast du gesagt, als Bürgermeister kriege ich gute Bräute?
Zweites.
Wirklich oder Hupsi zuliebe?
Nein, ich habe da so eine Vermutung. Ja. Ich glaube, es war hier bei Power. Und das war ein ganz ekelhafter Typ und der war der Bürgermeister erst, oder? War der Bürgermeister? Ich weiß nicht. Okay, ich sag's trotzdem. Er kriegt gute Bräute.
Mhm. Hören wir mal ran.
Hey, Kleiner. Wollen wir was essen?
Kein Hunger.
Wie läuft's in der Schule?
Gut.
Ja? Findest du Freunde? Wollen wir am Wochenende zu den Rockets? Hm? Als Bürgermeister kriege ich gute Karten.
Ich bin müde. Ich gehe ins Bett.
Okay.
Aber es ist ja eine total lame Situation gerade gewesen. Ich dachte, ihr habt da irgendwie total, weißt du, sowas.
Wir wollen rausgeholt. Lame.
Schön auf die falsche Fährte geführt.
Aber der andere war auch geil.
Aber war das Arrow?
Arrow, wo du Oliver bist.
Ja. Okay. Na gut.
Gut, okay.
Immerhin, hey, du, ne? Immerhin,
na, danke. Dran.
Naja, das. Upsi, ich komme.
Okay, Nummer zwei.
Hast du gesagt, alle Frauen lieben meine Art zu küssen? Oder hast du gesagt, alle Frauen lieben meine Art zu reden?
Ja, küssen natürlich.
Okay, wir hören rein.
Was? Dein Name ist doch TDK, korrekt?
Ja.
Und wofür genau steht das?
Es steht für mich, wie jeder Name.
Dein Name besteht aus Buchstaben?
Wie jeder Name, du Idiot.
Ich liebe deine Art zu reden.
Alle Frauen lieben meine Art zu reden.
Stimmt, tun wir. Das klingt tierisch sexy.
Ich kann mich noch erinnern, wie der Regisseur fast unterm Tisch lag vor Lachen, weil ich das so gesprochen habe. Und das war total lustig.
Sehr geil.
Ich kann mich noch erinnern. Aber ich konnte mir natürlich nicht mehr erinnern. Ich fand auch, mit dem Küssen ist auch viel lustiger.
Ja, aber, Suicide Squad übrigens, Suicide für Squad. Alle, mhm, die den Film nicht sofort erkannt haben.
Super geil. Mein Gott, jetzt ist aber hier Druck auf dem Kessel.
Oh.
Null Punkte.
Es kommt immer auf die Sichtweise an, weil, ne, ja, wenn ich mit Hupsi und so, verstehst du? Hupsi und ich, ja, we come a long way, ne? Also.
Du könntest dir jetzt noch einen Punkt holen und dich von Hupsi absetzen, wenn du willst.
Ja.
Hast du gesagt, der Tapetendesigner braucht dringend einen Tapetenwechsel? Oder hast du gesagt, der Bauer sucht eine bayerische Bäuerin? Das ist beides so doof.
Natürlich, der Bauer sucht eine bayerische Bäuerin. Ja, logisch.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Oh, was soll das denn sonst? Hör nur, was du für einen guten Freund hast.
Nach einer Trennung muss meist auch eine neue Wohnung her. Maklerin Anke Dietz hat in München schon häufig Immobilien für gebrochene Herzen gesucht. Auch ihr heutiger Kunde will sich von seiner Freundin trennen, allerdings nur räumlich.
Ich treffe mich heute mit Marco Lange.
Das wird Marco Lange aber gar nicht gern hören. Denn der Tapetendesigner braucht dringend einen Tapetenwechsel.
Wissen Sie? Mieten, kaufen,
nein!
Wohnen.
Hi.
Ja,
Super, super. Da hätte ja auch Bauer sucht Frau sein können oder sowas. Ja, aber
null Punkte, Alter. Ja, das ist krass.
Aber nur Hupsi zuliebe.
Ja, natürlich. Eigentlich, sonst hättest du alles gewusst.
Also eigentlich natürlich, ihr wisst schon.
In einer Liga. Aber das war cool hier mit Mieten kaufen wohnen, oder?
Das war echt ein...
Wurdest du da nicht immer nach Köln eingeflogen oder so?
Ich bin 8 Jahre lang, ich fliege ja nicht gern. Also nicht nur, weil ich nicht gern in der Luft bin, sondern weil ich einfach du musst da erst zum Flughafen, dann musst du da früher da sein und dann musst du da dich dann irgendwie, darfst du das und das nicht im Gepäck drin haben, dann musst du da warten und bist die ganze Zeit auf Achse und dann fliegst du irgendwie 20 Minuten und dann bist du da. Und hinzu kommt dann noch die ganze Umweltgeschichte. Ich bin total gern mit der Bahn gefahren. Und irgendwann haben die mir dann sogar eine Bahncard 100 gegeben. Das war so cool. Ich habe mich einfach nur in den Zug gesetzt. Der nächste Zug, der kam, hingesetzt. Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe meine Steuererklärung gemacht. Ich habe Fotos aussortiert. Ich habe ein Fotoalbum gemacht. Ich habe irgendwelches Zeug, was man sonst nie machen kann. Habe ich dann meine 4:30 oder was das dann immer war, habe ich dann da für mich gehabt. Das war wie so eine geschenkte Zeit. Das ist ja auch so eine Perspektive. Wenn ich sage, es ist so, oh fuck, jetzt muss ich da sitzen. Ey, boah, voll ätzend. Oder ich gehe rein und sage, hey, das ist geschenkte Zeit. Ich habe einfach mal 4 Stunden nur für mich.
Voll.
Und das war so cool. Manchmal habe ich auch dann einfach nur gepennt, ja, so. Das war echt
weggedöst. Super.
Und dann 8 Jahre lang jede zweite Woche immer 3 oder 4 Tage dahin.
Mhm. Wie lange? Wie viele Folgen habt ihr da weggehauen?
Knapp 2000. 1996 oder so. Das war wirklich so ganz scharf an der 2000 vorbei. Mhm.
Krass. Wahnsinn. War das dann irgendwann für dich, dass du gesagt hast, boah, jetzt ist es aber too much, oder fandest du es schade, dass es dann aufgehört hat?
Naja, es gab manchmal den Moment, wo ich sage, jetzt will ich überhaupt nicht weg, weil es irgendwie zu Hause gerade schön war oder so. Mhm. Und dann will ich halt nicht die 4 Tage in Köln sein. Die Kinder waren klein. Irgendwie, das ist ja auch so ein zerstückeltes Leben dann. Ja, du kriegst ja dann auch viel nicht mit. Und ich wollte irgendwie dann manchmal halt auch gern einfach zu Hause bleiben. Aber das war nun mal die Arbeit. Ich sehe solche Jobs als totales Geschenk. Ja, ich meine, 8 Jahre lang jede zweite Woche da. 2000 Folgen, weißt du, das ist einfach ein, klar, ich meine, wir hatten angefangen mit 50 Folgen oder 30 Folgen, dann kam 50 Folgen, dann kam 80 Folgen, dann kam die Jahresversorgung, hieß es dann, und es wurde dann immer mehr und immer, ja, wir haben nochmal um ein Jahr verlängert und dann wurde es weniger, ja, wir haben nochmal um ein halbes Jahr verlängert, und zwischenzeitlich war es sogar so, dass wir Doppelfolge ausgestrahlt hatten. Das heißt, ich musste dann eben nicht, 40 Folgen im Monat musste ich dann machen.
Krass.
Und das war schon echt ein Brett, ja. Also das war natürlich, ja klar, mussten wir dann 5 Folgen pro Tag aufnehmen. Und ja, nach 3 ist eigentlich, denkt man so, ja, 3, jetzt könnte ich auch aufhören, eine 4. geht noch und eine 5. ist dann einfach anstrengend.
Ja. Johannes, wir bekommen ja hier auch immer Fanfragen rein. Eine habe ich hier gerade noch rausgepickt von der Sarah, die fragt, was war das kurioseste Erlebnis oder die kurioseste Rolle, was du mal so erlebt hast in deiner ganzen Sprecherzeit? Es ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, da eine Sache rauszupicken, oder?
Ja, doch, ich glaube, die kurioseste war bei Matthias von Stegmann war das Family Guy? Da waren so irgendwie so ein Surfer-Typ und der hat die ganze Zeit so gesprochen, hey, vollflächig crank, Mann. Da habe ich Alkopops weggedownt, danach ging es mir krass, Korfakumat. Ja, der hat nur solche Worte benutzt und das war ein großes Highlight. Das fällt mir jetzt spontan ein. Oder auch, das irgendwie, da habe ich einfach immer noch Spaß dran. Und dann die großen Rollen, die sind natürlich auch immer so, wenn du jetzt irgendwie, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn du Leute sprichst oder Figuren sprichst, die es nicht im wirklichen Leben gibt, oder so abgefahrene, völlig verrückte Typen, hier zum Beispiel bei Drecksau, James McAvoy, von dem haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ja, den liebe ich ja über alles. Das ist einer der besten Schauspieler, die ich kenne, und ich darf den sprechen und jedes Mal denke ich, oh, mach's ihm nicht kaputt, weil es ist so, er spielt das so toll. Und wenn dann der Regisseur sagt, nee, komm, passt schon. Und ich sag, bitte, lass mich noch eine machen. Weißt du, wenn dann so der Kampf ist, das ja, ich krieg's, glaub ich, noch ein bisschen besser. Und der hat in diesem Drecksau zum Beispiel, ja, der hat so einen widerlichen Typ gespielt. Und es hat so viel Spaß gemacht, diesen widerlichen Typen zu spielen. Ja. Und wenn das gut gespielt ist, dann ist es einfach immer eine große Freude. Es gibt eigentlich gar nicht so die eine Rolle. Aber ich habe auch was mitgebracht für euch, wo wir nämlich, wir dürfen
vom... Moment, ganz kurz, Johannes, ja. Wir haben noch einen Ton vom Herrn McAvoy.
Schottland. Die Welt verdankt dieser Nation das Fernsehen. Golf, Whisky, Penicillin und natürlich den frittierten Marsriegel. Es ist fantastisch, Schotte zu sein. Wir sind tatsächlich eine überlegene Rasse. Und wie meine Frau Carol immer zu sagen pflegt, nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. Letztlich wird immer, und ich wiederhole immer, das gleiche Spiel gespielt. Aber niemand spielt es so gut wie ich. Detective Sergeant Bruce Robertson. Und bald schon Detective Inspector Bruce Robertson. Man muss einfach nur der Beste sein. Und das bin ich normalerweise.
Mega gesprochen.
Super.
Sehr geil.
Ja, ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Anfrage. Ja, wir würden das gerne, dass du so sprichst wie in Drecksau. Ich wusste gar nicht, dass du so sprechen kannst. Ich so, da musste ich erst mal reinhören, weil ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich das da angelegt hatte. Und dann ist mir das wieder aufgefallen. Das ist einfach so cool gewesen.
Mega.
Ja, der frittierte Maßregel.
Ja, genau, aber ich glaube, lachen so ein bisschen.
So gut.
Ja, wenn die Musik losgeht, weiß ich sofort, Schottland.
Ja, das ist großartig.
Ja, genau, es ist großartig. Ja, aber zu dem Quiz, ja, ich habe euch auch einen kleinen Quiz mitgebracht. Und zwar habe ich bei der Synchronkartei angefragt und der liebe Kollege Christopher Beppler hat mir rausgesucht und zwar folgendes. Ihr dürft jetzt raten, wie viele, also wer von uns dreien am meisten miteinander gesprochen hat.
Miteinander?
Also, naja, in wie vielen Filmen haben wir zwei Jackie zusammen gesprochen, wir zwei Bene und in wie vielen Filmen habt ihr und wer hat da die meisten übereinstimmen?
Ach du lieber Gott.
Oh krass, okay.
Ich sage euch jetzt erstmal, ich gebe euch einen kleinen Tipp. Also es ist so, also wir drei gemeinsam haben in 8 Produktionen zusammengesprochen.
Wir zwei. 8. In 8.
Nee, wir drei.
Alle drei gemeinsam.
Aha. Ja.
Genau. Das ist so mal die Ausgangslage. Genau. Und ihr dürft einfach raten.
Jackie? Handy weg, nicht googeln.
Ja, ich glaube, das kriegt ihr auch so nicht raus. Das hat er so intern da in der Seite rausgezaubert. Das kann man so gar nicht googeln.
Also, ich würde mal sagen, Johannes und ich würde sagen, es ist schwer. Ich sag mal 55. Oder ist das vielleicht viel? Ja, ich sag einfach mal 55.
Und wie viel hast du mit dem Bene zusammen?
Oh, vielleicht ein bisschen mehr. 80?
Okay.
Boah, das ist aber viel, oder? Also nur Filme. Wir reden ja von Filmen, nicht von Serien.
Filme und
Produktionen.
Serien,
Produktionen.
Produktionen. Mhm. Okay. Ich würde sagen, mit Johannes 11? Oder nee, 11 fallen mir so schon ein, wahrscheinlich. Mit Johannes würde ich sagen so knapp über 20 und bei Jackie vielleicht auch so in die Richtung.
Aber überleg mal, diese ganzen, wie oft wir in irgendwelchen Filmen, so diese kleinen Sachen, wo ich vielleicht nur, keine Ahnung, irgendeine Freundin gesprochen habe. Ja. Also ich bleibe bei
20.
Wenn ich selber hätte raten müssen, wäre ich auch eher Richtung Jackie gegangen, so 50, 80 und sowas. Ja. Aber ich sag's euch jetzt. Also wir zwei, Jackie, haben in 12 Produktionen zusammengearbeitet.
Ah.
Und Bene, wir zwei, in 28.
Oh, okay.
Mhm. Und ihr zwei in 21.
Alter.
Krass. Okay, also Bene, du hast gewonnen, ja. Habe ich mich ein bisschen verschätzt.
Geile Idee, Johannes.
Mega.
Ja, ich dachte mir, ich will auch irgendwas mitbringen. Und dann kam ich da auf die Idee.
Bene hat gewonnen.
Yeah. Ja, ein bisschen über 20. Bene.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, sehr gut.
Mega,
mir
Johannes.
Mir fällt Twilight halt vor allem ein, wo wir alle drei mit dabei waren.
Ja.
Absolut, ja. Vielleicht sind ja natürlich auch von den 5 Twilight-Filmen, also von diesen 8 Produktionen, auch 5 davon. Das kann ja natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht, aber ich fand es trotzdem lustig. Ich hätte auch die Zahl sehr viel höher gesetzt, weil man ja doch dann immer wieder in den gleichen Produktionen ist. Aber ja, Jackie, wir müssen einfach mehr zusammenarbeiten. Wir
aber
zwei
wirklich?
Sind Schlusslicht.
Ab nach Berlin.
Ja, aber wirklich, ich komme mal öfter nach Berlin.
Bitte.
Super.
Was für ein schönes Ende von dieser herrlichen Folge. Lieber Johannes, wir wollten dich von der ersten Staffel an. Jetzt haben wir dich endlich abgefrühstückt.
Es war so
super
schön.
Happy.
Es ist jetzt wirklich schon vorbei, ja?
Es ist vorbei. Das war schön. Und wir hören uns wieder.
Bald noch mal eine zweite Folge, ja.
Und bitte, bitte macht weiter. Es ist immer so schön, euch zu hören und euren Podcast.
Oh, vielen Dank, Johannes.